Zuhören macht Sinn. 3. TV. Das Radio gegen Behinderer.
Ich habe heute eine weitere Folge von Blind TV für Sie vorbereitet. Das ist ein Interview mit Claudia Lösch. Claudia Lösch ist 1988 geboren in Wien, wohnt in, das hat sie mir jetzt extra wichtig aufgetragen, in Neupöller bei Horn und hatte mit 6 Jahren einen Autounfall und ist heute ab dem 2. Lendenwirbel querschnittgelähmt, sitzt im Rollstuhl, geht ins Gymnasium. Aber was für mich jetzt interessant ist, warum ich die Claudia gefragt habe, ob sie mein Interviewpartner wird oder ist, ist die Tatsache, dass vielleicht manchen unter Ihnen, die heuer im Frühjahr die versehrten Weltmeisterschaften im Skifahren im Fernsehen, der ORF hat sich ja doch irgendwie ein Herz gemacht und hat also erstens einmal seriös darüber berichtet. Und da fiel immer wieder der Name Claudia Lösch. Zunächst einmal, hallo Claudia.
Hallo.
So, und jetzt gehen wir darum einmal rein in die Sache. Das heißt einmal, du bist im Rollstuhl seit dem 6. Lebensjahr. Wie ist dein ganzes Leben kurz verlaufen?
Ja, also ich bin eigentlich von Anfang an ganz normal in die Schule weitergegangen, in der ich auch vorher war. Das war nicht ganz so einfach, weil meine Schuldirektorin damals sich sehr dagegen gewehrt hat, aber meine Eltern haben das durchgesetzt. Seitdem ich im Gymnasium bin, gibt es also von der Seite der Lehrer her überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe 2 Geschwister, mit denen verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Mein Bruder ist nur 1 Jahr jünger als ich. Wir haben wirklich ein gutes Verhältnis. Und so mit dem Rollstuhl habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Auch durch das Skifahren, das hat mir wirklich sehr geholfen. Ja, also in der Schule tue ich mir Gott sei Dank sehr leicht und deswegen ist auch das mit dem Skifahren kein Problem, weil ich habe heuer doch einiges an Fehltagen zusammengebracht. Ja, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass vor allem mein Direktor und meine Lehrer das wirklich gut akzeptieren, dass ich da wirklich oft fehle und so.
Frage, du hast gesagt, am Beginn nach dem Unfall in der Schule, wie war das genau, dass du das nicht akzeptiert werden wollte, dass du im Rollstuhl weiter die Schule machst? Welche Schule war das? War das die Volksschule oder war das schon das Gymnasium, Unterstufe? Oder?
Na, das war 1. Klasse Volksschule. Wir haben den Unfall im Oktober gehabt und im Jahr darauf bin ich in die Volksschule gekommen und die Direktorin von unserer Volksschule, die hat gesagt, ja, wir sind ja keine Sonderschule, ich soll bitte in die Sonderschule gehen. Und es gibt bei uns in der Nähe eine Sonderschule, aber das ist eben vor allem für geistig Behinderte. Und jetzt haben meine Eltern und auch Gott sei Dank unser Bürgermeister organisiert, dass ich trotzdem in die ganz normale Volksschule habe gehen können. Ist dann auch eingerichtet worden, dass mich jeden Tag vom Schulbus in Altböll, also dort, wo die Schule war, jemand abgeholt hat und in die Schule gebracht hat.
Und die Direktorin hat sich dem widerwillig gebeugt oder dann doch Einsehen gehabt, wie es funktioniert hat?
Das weiß ich eigentlich nicht so genau. Sie hat zum Schluss, dann war es dann schon eher so, dass sie das dann akzeptiert hatte und das dann eher mit meiner Klassenlehrerin Probleme gegeben hat.
Die Mitschüler?
Die haben am Anfang, war das denen ganz egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Also in der Volksschule gab es diesbezüglich überhaupt keine Probleme. Im Gymnasium dann in den ersten 2 Klassen war es dann schon eher so, dass ich ein bisschen ausgeschlossen worden bin, vor allem von den Mädchen. Aber das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass ich im Rollstuhl sitze, sondern auch, weil ich auch damals komplett andere Interessen hatte als das durchschnittliche Mädchen in diesem Alter.
Was waren deine Interessen?
Fußball, Formel 1, also grundsätzlich einmal Sport. Und ich hatte keine Ahnung von Musik oder Filmen oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Und das haben die Mädchen einfach nicht verstanden. Mit den Buben hat man damals nicht reden dürfen, weil nach dem 3. Wort hat es geheißen, man hat ein Verhältnis mit dem. Und das war manchmal ein bisschen...
Das haben die Mädchen aber behauptet? Oder die anderen Buben, also die Schulgemeinschaft, die Schüler, die anderen Schüler haben das behauptet.
Nämlich. Ja, also ja. Ganz egal welches Geschlecht, man hat mit keinem vom anderen Geschlecht reden dürfen.
Heute hat sich das wie verändert?
Das hat sich also innerhalb von der Klasse. Ich verstehe mich jetzt mit allen relativ gut. Wirklich eine Freundin habe ich nicht. Dafür habe ich aber jetzt beim Skifahren oder überhaupt durch den Sport einige sehr nette Leute kennengelernt. Und also meine besten Freunde habe ich sicher durch den Sport kennengelernt.
Also lass mal, ich möchte das Thema Schule noch abschließen oder das kurz vielleicht noch abzugrenzen. Das heißt also, die Interessen, wie schauen heute jetzt aus, so zwischen Mädchen und dir? Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder bist du ein also bist du inkludiert in diese Klassengemeinschaft oder sind es nach wie vor deine privaten, anders gelagerten Interessen? Wie schaut dieses Zusammenleben aus?
Also es hat sich dann nicht wirklich viel verändert. Sie akzeptieren jetzt zwar, dass ich mich dafür interessiere, aber sie reden nicht mit mir über Sport oder wie auch immer. Die Burschen mittlerweile schon. Also das ist jetzt mittlerweile so, dass ich sagen kann, ja, das taugt mir, das macht mir Spaß. Mit den Mädchen halt so über Alltagssachen, so wie Schule und so, kann ich jetzt auch schon ganz gut reden und so.
Du bist jetzt 15, wirst 16 demnächst. Wie ist es für dich jetzt einfach als Mädchen? Ich meine, jetzt kommst du also dem Kindesalter, bist du entwachsen. Und ich meine, wie ist einfach die Situation jetzt für dich so als Teenager unter Anführungszeichen? Bist du ein Teenager, wirst du als Teenager akzeptiert von deinesgleichen oder bist du einfach immer wieder aufgrund eines Rollstuhls sowas wie ein Outsider, eine Outsiderin?
Also ich würde nicht sagen, dass der Rollstuhl direkt der Grund ist, sondern einfach dadurch, dass man, wenn man im Rollstuhl sitzt, hat man mehr erlebt und dadurch ist man in dem Alter meistens schon um einiges reifer. Und das ist sicher einer der Hauptgründe, warum ich doch eine Außenseiterin bin.
Gut, und die Außenseiterin ist aber eine erfolgreiche Außenseiterin. Jetzt kommen wir also zu dem Kapitel, das wir eingangs schon erwähnt haben. Sie fährt Ski. Die interessierten Sportzuseher werden das wahrscheinlich schon immer wieder mal gesehen haben. Sie fährt also, weil sie im Rollstuhl sitzt und nicht gehen kann, auch in einem Monoski, so heißt dieses Skigerät in der Fachsprache der versierten Sportler. Wie bist du zum Monoskifahren gekommen?
Also ich habe irgendwann einmal im Fernsehen eine Zusammenfassung von einem Rennen gesehen und habe mir gedacht, das möchte ich auch machen und habe dann über Umwege die Adresse von jemandem bekommen, der so einen Kurs macht. Und an diesem Kurs habe ich dann teilgenommen und das hat mir total Spaß gemacht. Und eben damals diesen Kurs hat der Schistl Andreas gemacht, gemeinsam mit einer Deutschen. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht einmal ausprobieren will, Rennen fahren. Ich bin einfach am Anfang eher in die Sache hineingeschlittert. Und es hat mir dann einfach so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich weitermachen. Mittlerweile, ich fahre jetzt schon 5 Jahre Ski. Das bin ich auch eben schon international recht erfolgreich.
Also mit dem 10. Lebensjahr hast du begonnen, Monoski zu fahren, wenn ich jetzt richtig rechne.
Ja, genau.
So, und international ganz erfolgreich. Sie hat nämlich heuer den Europacup gewonnen. Also wir haben hier vor uns einen Interviewpartner, eine Partnerin, die also mit 15 Jahren den Ski-Europacup für Versehrte als Monoskifahrerin gewonnen hat. Ich habe das Vergnügen gehabt, dich heuer im Frühjahr in der Obersteiermark beim Skifahren kennenzulernen. Und was ich sah, war, dass jemand da völlig ohne Furcht und irgendwie sich in die Tiefe stürzt. Und wie ich gehört habe, liebst du auch die Speed-Disziplinen mehr. So was, wie bist du da reingekommen? Wie viel Übung hast du da? Wie viel Training? Es ist ja sehr eine zeitaufwendige Geschichte.
Also zeitaufwendig ist es sicher mit Trainieren ab Ende September, Anfang Oktober praktisch jedes Wochenende. Also meistens über 3 Tage hinweg. Die Rennsaison beginnt dann meistens im Dezember. Und also man kommt so in der Saison durchschnittlich auf 100 Skitage, meistens sogar mehr.
Training, wo trainierst du?
Also hauptsächlich in Tirol, also der Pitztal, Kaunertal, Sölden sind so unsere Haupttrainingsorte. Die Rennen finden in der ganzen Welt statt, also heuer werden wir ein paar Rennen in Kanada, USA, Schweiz, Italien, Deutschland, Slowakei ist heuer auch erstmals wirklich im Rennkalender dabei. Also man kommt sehr viel herum mit dem Skifahren und es ist einfach ein Riesenerlebnis auch, wenn man so überall die Pisten runterflitzt, dann auch wenn man nur alleine unterwegs ist und dann bleiben immer wieder Leute stehen und fragen, wie geht das? Und die bewundern uns dann total dafür, dass wir als Behinderte Skifahren.
Verbindung Schule, wenn wir das vorhergehende Kapitel haben, wie ist das vereinbar mit Schule? Und es ist mehr oder weniger schon so eine semi-professionelle Geschichte, die du eigentlich dann betreibst, kann man sagen. Ne?
Ja, also das sicher. Mit der Schule, das funktioniert so, wir haben mit unserem Direktor ausgemacht, dass die Tage, an denen ich Skifahren bin, bin ich halt einfach nicht in der Schule. Das waren heuer 76 Fehltage im ganzen Schuljahr. Ich muss den ganzen Stoff natürlich nachlernen, nachschreiben. Das ist meistens nicht ganz einfach, aber ich habe Gott sei Dank das Talent dafür, dass ich das irgendwie trotzdem alles unter einen Hut bringe. Da kommen dann manchmal auch so Geschichten zustande, wie dass ich in einer Woche zwei Schularbeiten und zwei Tests schreiben muss, weil sich das anders ganz einfach nicht ausgehen würde. Das ist dann halt oft die Kehrseite, aber mir ist das Skifahren das absolut wert, weil es ist einfach eine wunderbare Sportart. Und ja, meine Lehrer haben das mittlerweile sehr gut akzeptiert, Gott sei Dank. Und wenn ich länger weg bin, so eine Woche oder so, dann mache ich mir mit ihnen aus, was wird in dieser Woche an Stoff durchgenommen, was soll ich vorlernen, nachher machen.
Also sie haben durchaus Verständnis dafür. Und du wirst aber, wie du mir erzählt hast, nicht unbedingt badoniert, also so die Nachsichtigkeitsnoten, sondern soweit ich weiß, habe ich gehört, du hast also lauter Einser bis auf Französisch, ist ein bisschen dünn noch, da sind wir so durchschnitt. Also das heißt, wir haben hier durchaus auch einen hochintelligenten Menschen vor sich, der eigentlich ausgezeichnete Schulleistungen erbringt.
Ja, es stimmt, dass ich habe heuer im Zeugnis einen Dreier gehabt, den eben in Französisch, und zwei Zweier und damit einen ausgezeichneten Erfolg. Manchmal habe ich mich selber gefragt, wie ich das zusammengebracht habe, aber es ist einfach so, ich kriege auch von meinen Schulkollegen immer wieder Unterstützung, eben von den Leuten in meiner Gruppe, also in der Französischgruppe, von denen kann ich mir immer die Sachen ausborgen, also Hefte und so weiter. Und wenn ich einmal etwas nicht verstehe, dann erklären die mir das auch.
Also ist von den Schülern her schon durchaus ein Entgegenkommen dir gegenüber auch, dass man dir hilft diesbezüglich oder was ist gemacht worden? Ich meine, ich kann mir, wenn ich gefällt habe in der Schule, weiß ja, da fragst du dann irgendwann einmal und dann brauchst du ein Heft aus. Also das funktioniert schon, meine ich jetzt, dass die Mitschüler dir zumindest den Stoff geben, den sie gemacht haben, oder?
Ja, also das funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Da frage ich einfach, du, kann ich das haben bitte bis morgen? Und das funktioniert.
Okay, deine Skipläne, wie schaut's aus? Was ist dein großer Wunsch? Du wirst ja, jetzt hast du, nachdem du Lunte gerochen hast, nehme ich mal an, wirst ja gewisse so insgeheim im Hinterkopf Wünsche haben. Und wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt 15, wirst bald 16. Also wenn man so in olympischen Zeiträumen rechnet, also die nächsten 2 bis 3 Olympiaden, die müssten für dich, nehme ich an, ja durchaus ein Projekt sein, wo du was Größeres vorhast?
Ja, also mein großes Ziel ist sicher mal ein Olympiasieg. Es wird sich vielleicht sogar schon 2010 ausgehen mit einem Sieg. Medaille müsste dann auf alle Fälle drinnen sein. 2006 Turin kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh, weil die Amerikanerinnen doch sehr stark sind im Monoskifahren. Aber ich denke, das wird sich alles weisen.
Wie ist die Leistungsdichte?
Also die Leistungsdichte, das Niveau ist mittlerweile sehr hoch. Es sind bei den Damen leider Gottes sehr wenig Starter immer. Aber um wirklich am Podest zu sein, muss man trotz allem eine große Leistung bringen. Innerhalb von Europa gibt es 3 bis 4 Monoskifahrerinnen, die wirklich gut fahren. Und dann kommen eben von den Amerikanern und den Japanern noch einige dazu. Also Top 10 ist meistens dann schon sehr hoch einzustufen.
Zuhören macht Sinn.
Und was ist ist deine absolute Lieblingsdisziplin?
Da wäre einmal der Super-G, weil das ist eindeutig das, was mir total liegt, weil es ist eine gewisse Geschwindigkeit dahinter. Wir haben öfter Gelegenheit, das zu trainieren. Wenn ich öfter Abfahrt gefahren bin, denke ich einmal, dass es dann die Abfahrt werden wird, aber das haben wir bis jetzt noch nicht so oft trainiert, weil einfach die Trainingsstrecken meistens nicht vorhanden sind. Aber im Moment einmal auf alle Fälle Super-G.
Welche Spitzengeschwindigkeiten werden im Super-G gefahren mit dem Monoski?
Also im Super-G schon so um die 90 Stundenkilometer meistens. Bei der Abfahrt sogar mehr, da sind wir 100, 110 km/h auch schon gefahren. Aber die Spitzengeschwindigkeiten sind nicht ganz so hoch wie bei den Nichtbehinderten, aber annähernd.
Angst vor Stürzen, vor Verletzungen, schon Verletzungen gehabt?
Also wirklich schwere Verletzungen habe ich noch keine gehabt. Ich habe heuer einige Male böse Stürze gehabt, bei denen mir Gott sei Dank nicht viel passiert ist, aber ich hab dann schon einige Zeit gebraucht, bis ich diese Stürze dann überwunden habe. Also es braucht schon seine Zeit dann wieder nach einem schweren Sturz, aber wirklich Angst vor Stürzen habe ich keine.
Dann dürftest du das ja nicht machen, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich gefährlich, wenn man mit Angst fährt. Nicht?
Also mit Angst zu fahren ist meistens gefährlicher, als wenn man keine Angst hat, und dann zerreißt es einen wirklich einmal.
Also 90 km/h, ich glaube, erklär mir vielleicht ganz kurz, wie schaut so ein Monoski aus? Denn jetzt ist es sehr schwer im sprachlich hier im Radio, aber wie sieht dieses Ding aus? Ich werde ja sehr oft auch gefragt, eben, wie nennt man dieses Ding? Sie sitzen da und wie geht das Ding?
Also dieses Ding, dieser Monoski, das ist im Prinzip eine Sitzschale, die mit einem Stoßdämpfer verbunden ist, und dieser Stoßdämpfer ist auf einer Platte drauf, die man in eine ganz normale Skibindung hineinstellt. Man fährt auch mit ganz normalen Ski, also Rennski.
Also mit einem Ski nur, wenn das kein Missverständnis ist, weil ich habe schon Ratschläge bekommen, wäre es nicht besser, wenn man gleich beide Ski unten anmachen würde. Also es gibt immer wieder technische Vorschläge von Laien, die sehr, sehr belustigend sind. Ein Ski nur, also das heißt, wir halbieren uns öfter auch Rennpaare etc. Okay, weiter mit der Beschreibung.
Und also für die Füße ist dann noch so ein Gestell aus Metall, wo die Füße drauf liegen, und das ist für den Rennlauf gibt es mittlerweile so Fußverkleidungen, damit eben, wenn man wirklich mal stürzt, den Füßen weniger passiert. Und in der Hand hat man so ungefähr einen Meter lange Krückenskier. Will heißen, sind so Stecken, wo halt unten kleine Skier drauf sind. Und die sind halt vor allem zum Gleichgewicht halten und zum Schwung einleiten, also in die Kurve hineinlegen.
Und mit dem Lift, wie fährt man da?
Also fürs Schleppliftfahren hat man vorne ein Band, in das der Bügel hineingehängt wird. Und zum Aussteigen ist ein Panikhaken, mit dem man dann dieses Band auslässt praktisch. Und fürs Sesselliftfahren kann man den Stoßdämpfer praktisch ausfahren. Und dann kommt der Sessel und der fährt dann hinten hinein, dann sitzt man ganz normal drauf.
Also mit seiner Sitzschale quasi sitzt man auf dem Sessellift drauf. Diesbezüglich ist mir so ein sehr lustiges Erlebnis widerfahren. Ich glaube, ich habe das erzählt. Vor einigen Jahren war ich selbst, also ich fahre ja selbst auch Monoski, mache es allerdings nur zum Spaß. Also ich habe mich die Zeit hätte ich auch nie gehabt, und vielleicht auch war ich schon zu alt dazu. In Rohrmoos, da waren wir so circa 20 Rollstuhlfahrer, die wir dort mit dem Monoski, also mit unseren Monoskis fuhren. Und nachdem sie heute, wie Sie wissen, also die jetzt Skifahren oder den Schnee, den Wintersport kennen, es gibt Snowboard, es gibt Carver, es gibt Shortcarver, es gibt Bigfoot, es gibt Firngleiter, es gibt also alle Arten von Skigeräten. Und da gehen so zwei deutsche Touristen, zwei ältere, sehr wohlgenährte Touristen vorbei, also die sicherlich nicht Skifahren werden, und sehen uns da die Piste runtersausen. Natürlich hat der Zusammenhang mit dem Rollstuhl gefehlt. Und diese beiden deutschen Touristen, völlig verblüfft und bewundert, schauen uns dazu und sagen dann, ach, das ist doch toll, da kannst du sitzen bei. Also der Kontext, dass das Versehrten mit Behinderung zu tun hat, ist nicht mehr da. Mir passiert es irrsinnig oft auf dem Skifahren, dass Kids fragen, ah, das ist super, wo kann ich mir das ausborgen oder kann ich das auch mal haben? Und dann eben meistens die Eltern dann ganz, der ist ja behindert, also immer diese üblichen Geschichten dann, was eigentlich kein Problem wäre. Also dieses Erlebnis kenne ich von mir selbst eben. Okay, jetzt wird der Skisport eine Zeit lang sicherlich für dich wichtig sein, aber du hast ja auch beruflich irgendwas vor. Wie schauen deine weiteren Wünsche derzeit jetzt mit 15, 16 aus? Aber ich glaube, soweit ich dich verstanden habe, sind die eigentlich schon durchaus sehr konkret, was du eigentlich vorhast.
Also ich möchte nach dem Gymnasium, möchte ich dann am besten in Innsbruck Sport studieren. Wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, würde ich gerne entweder in einem Rehab-Zentrum oder in einer Schule für Behinderte arbeiten, um eben Behinderten den Sport näher zu bringen oder überhaupt das Leben als Behinderter, dass es nicht nur so ist, dass man jetzt im Rollstuhl sitzt und jetzt ist alles vorbei, weil das ist ganz einfach nicht so, dass ich halt behinderten Menschen zeige, dass es auch mit Rollstuhl oder mit Behinderung absolut weitergehen kann.
Frauen und Sport, da ist die Dichte ja nicht so groß. Das heißt, also das ist ja auch im Vergleich zu den Männern, man sieht es ja auch, dieses Interview führen wir hier in der Rehab-Klinik Dobelbad, wo uns wir beide derzeit, hat uns der Zufall zusammengeführt. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema, Frauen und Sport. Wie vertragt es dein Körper überhaupt?
Also mit meinem Körper habe ich überhaupt keine Probleme. Ich trainiere ganz normal, wie jeder andere auch, wie jeder Sportler. Und Frauen und Sport, warum nicht?
Wobei ja Niederösterreich, glaube ich, ja die Förderung ja ganz, ganz gut ist, was das Sportgerät betrifft, ist im Vergleich zu anderen. Weil man muss sich vorstellen, wie teuer, also so ein Monoski und das ganze Sportgerät ist ja nicht gerade billig. Und Niederösterreich, glaube ich, hat ja da mehr für den versehrten Sport über, oder integriert versehrten Sportler genau in die anderen Sportarten allgemein.
Ja, also im Prinzip ist es jetzt so, dass der Skiverband läuft, also versehrten Sport läuft über den österreichischen Skiverband und es ist auch, eben Niederösterreich ist nicht wirklich die ideale Destination, um Skisport zu betreiben. Deswegen, dadurch, dass in Niederösterreich sehr wenig Läufer sind, ist das Budget auf einige wenige Läufer, muss halt nur aufgeteilt werden und so ein Monoski-Gerät kostet ab 5.000 Euro aufwärts und da zahlt der Landesverband und auch der österreichische Skiverband Gott sei Dank sehr viel dazu. Also zum Anfangen ist es schon sehr teuer, aber wenn man dann wirklich einmal auf einem höheren Niveau fährt, reduzieren sich die Kosten nach und nach, weil je bekannter und je besser man wird, desto mehr ist auch der Staat oder die Verbände bereit, darauf zu bezahlen.
Was kostet dich zum Beispiel, was hat dich zum Beispiel oder deinen Eltern die letzte Saison gekostet, was ihr aus Eigenmitteln beisteuern habt müssen? Oder war das völlig abgedeckt vom Skiverband?
Also völlig abgedeckt ist es nicht. Also die Hotel- und Liftkosten und so weiter, die sind uns eigentlich komplett gezahlt worden. Aber nachdem wir die meiste Zeit nach Tirol trainieren fahren, kommt das Benzingeld auch dazu. Und da gibt es nicht wirklich eine Rückerstattung. Also rein schätzungsweise würde ich sagen, die ganze Skisaison kommt schon auf 1.500 Euro, weil einfach jeder Tank 50 Euro kostet und mehr. Ja, also zwischen 1.000 und 2.000 Euro würde ich mal schätzen.
Wie kommst du zu den Rennen? Du bist ja erst 15 und fährst noch nicht selbst Auto.
Also meistens ist es so, dass mich meine Eltern zu einem vereinbarten Treffpunkt bringen und von dort aus fahre ich dann mit den Leuten vom Skiteam halt weiter. Das heißt, ich bin lange Zeit ohne meine Eltern unterwegs. Und das macht mir halt natürlich auch Spaß, weil in dem Alter ist man logischerweise immer wieder froh, wenn einem dann die Eltern nicht auf die Nerven gehen.
Na, aber ich meine aber zumindest, ich glaube, soweit ich den Vater habe, ich ja das Vergnügen gehabt, kennenzulernen. Also ich glaube, es ist durchaus, sie unterstützen dich dabei.
Absolut, also meine Eltern stehen da total hinter mir. Eben mein Vater kommt auch immer wieder mit zu diversen Skirennen und so, einfach weil er mich wieder mal sehen will beim Fahren. Und bei Rennen, wenn wir jetzt nicht mit dem Skiteam unterwegs sind, ist eigentlich immer der Papa mit mir unterwegs. Und die Mama fährt halt so sehr viel mit mir durch die Gegend und organisiert die ganzen Anmeldungen und Nennungen für diversen Rennen und Hotelbuchungen. Also meine Eltern stehen da total dahinter, Gott sei Dank. Und ja.
Wie ist das, wenn man auf die Eltern, das Eltern-Kind-Verhältnis zurückkommt? Also die ich will jetzt nicht in Wunden schüren, oder wie ist das für dich gewesen, wenn du also mit 6 Jahren als Kleinkind diesen Unfall hast, also einen Autounfall, was ich weiß, wo deine Mutter verursacht oder hat, was können wir darüber reden, oder ist es dir, okay, wie ist das für dich, also siehst du dieses Bild noch vor dir, wie das passiert ist, oder, ich meine, ich kenne es nur von mir, dass ich dieses Bild immer wieder hatte, wie mein Unfall passierte, aber dann habe ich irgendwie einmal einfach eine psychische Blockade gehabt und habe gesagt, ich denke einfach nicht dran, weil das Leben geht eben weiter, also das war für mich immer mein Prinzip, es ist zwar passiert, aber so what? Nicht?
Also es war so, dass ich während dem Unfall geschlafen habe. Also ich habe das gar nicht wirklich mitbekommen. Und es war so, dass nach dem Unfall meine Mutter und ich sehr viel miteinander geredet haben und so. Ich habe eigentlich meinen Eltern oder meiner Mutter nie Vorwürfe gemacht. Weil, ich meine, es war zwar am Anfang schon so, dass ich mir gedacht habe, warum ist das bloß passiert? Aber da habe ich eher meiner kleinen Schwester die Vorwürfe gemacht, weil sie war damals ein halbes Jahr alt und sie ist bei dem Unfall auf dem Platz gesessen, auf dem ich früher immer gesessen bin. Und wenn ich dort auf diesem Platz gesessen wäre, dann wäre mir vermutlich nichts passiert. So gesehen habe ich eher meiner Schwester die Vorwürfe gemacht als meiner Mutter. Und aus dem heraus ist, also mit meinen Eltern habe ich wegen dem Unfall keine Probleme. Also mein Vater war nicht dabei. Es sind natürlich die normalen pubertären Konflikte natürlich da. Und dadurch, dass ich so viel weg bin, fast noch extremer. Aber vom Unfall her, ich kann mich kaum mehr daran erinnern, auch an die Zeit vorher nicht. Und von daher gibt es eigentlich keine Probleme.
Haben das die Eltern aufgefasst? Ich meine, wie war das für die Mutter? Für die Mutter muss es egal, ob das jetzt deine Schwester oder du ist. Gewesen bist, muss das ja irgendwie verheerend sein, also für den Unfall, also für die Invalidität der eigenen Tochter, des eigenen Kindes verantwortlich zu sein.
Also meine Mutter hat nach dem Unfall eine Psychotherapie gemacht, damit sie eben das Ganze verarbeitet, und sie hat sich halt selber gedacht, sie muss jetzt mich da drüber tragen, sie hat jetzt für sich selber wenig Zeit, dass sie für sich selber darüber nachdenkt, und sie hat dann das Ganze erst angefangen zu verarbeiten, wie es schon ein bisschen her war, wie es schon ein bisschen Abstand da war.
Ich würde sagen, das war fürs Erste ein kurzes Gespräch. Die restliche Zeit werden wir ein Stück deiner derzeitigen Lieblingsgruppe spielen als Abschluss. Und ich nehme an, das wird Linkin Park sein, oder?
Ja, also ich... Linkin Park ist absolut im Moment meine Lieblingsgruppe. Da gefällt mir ganz besonders gut das Lied In the End. Ich finde das einfach, ist einfach ein tolles Lied, gefällt mir total gut.
Dann werden wir In the End der Claudia widmen, und ich danke dir für dieses Gespräch, und wir werden das Gespräch hoffentlich, sprichst du dann auch mit uns, wenn du die erste Goldmedaille hast.
Also ich sehe keinen Grund, warum ich nicht mit dir sprechen sollte. Ja, gern. Danke.
Blind. Easy. Das wöchentliche Radioprogramm des Projektes Sinnlos von Wolfgang Kämmel. Jeden Donnerstag 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf Radio Helsinki 92,6 MHz. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before.
You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Put my trust in